Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Fröhliches Vergnügen, liebe Leute.
Ja, ja, der Planet brennt. Also noch nicht, aber wenn der Podcast wahrscheinlich rauskommt.
Falls er noch rauskommt, ne?
Ja, ja, Tonband geschmolzen, Mikro zerlaufen.
Keine Sorge, der kommt schon raus. Nur
die Frage ist, haben wir dann noch Hörer?
Wir haben immer so viel Vorlaufzeit. Kann sein, dass alles schon wieder vorbei ist, weil der Podcast rauskommt.
Du meinst, dann regnet es ja auf einmal bei uns, oder was?
Ja.
Da glaube ich jetzt dann doch nicht.
Na, man soll doch immer positiv bleiben.
Ja, gehen wir gleich nach Japan.
Genau, gehen wir gleich nach Japan.
Ja, weil wir es auch so Positives haben, ne?
Oh Mann, ja, gut.
Wobei, okay. Wir haben natürlich auch gute Nachrichten. Wir sind ja nicht immer negativ, wir bemühen uns ja, ne?
Das steht dann in unserem Arbeitszeugnis. Wir waren stets bemüht, positive Nachrichten über Japan zu bringen. Ja, nee, ist klar. Obwohl, ja gut, wir werden als öfters mal als so negativ betitelt. Ich stelle mir mal so, ich frage ja, wenn wir Good News hätten, Leute, dann hätten wir kein Nachrichtenmagazin.
Wir können ja auch nichts, wenn die so viel Blödsinn in Japan machen. Das ist ja nicht unsere Schuld.
Ja, ja, ganz ehrlich, könnten wir nicht irgendwie ein Star Trek-mäßiges Universum haben, wo wir Geld abgeschafft haben und keinen Hunger und keine Krankheiten mehr? Dann wäre die Arbeit viel einfacher.
Dieser Podcast verzögert sich jetzt. Matze, kannst du mal bitte 10 Minuten aus dem Fenster gucken?
Nein.
Das beantwortet in der Regel deine Frage sofort.
Ich weigere mich.
Ja, obwohl ja, du lebst ja Gott sei Dank nicht in diesem, so wie ich jetzt hier. Und wenn ich aus dem Fenster gucken würde, nee, da ist die Hoffnung komplett verloren. Ach ja, so, aber da wir jetzt für euch schwitzen, extra hier für alle Zuhörer, fangen wir doch mal mit der Hitze an. Denn Japan hat ja eigentlich gerade Regenzeit und da soll es eigentlich regnen. Ja, blöderweise hat Japan allerdings eine Hitzewelle, die gerade das Land überrollt mit Temperaturen von über 37 Grad und es wurden auch schon erste Todesopfer gemeldet.
Ja. Es hat ja auch geregnet, ne? Also es ist nicht so, dass die Regenzeit komplett trocken wäre. Das ist das Blöde daran. Die Hitzewelle kommt auf die Feuchtigkeit, die sowieso da ist, aber jetzt so besonders. Und dann werden die Temperaturen sehr gefährlich.
Ja, genau, das ist das Problem. Und dementsprechend trifft es natürlich wieder vor allen Dingen ältere Leute. Ja, also die Temperaturen sind wirklich böse. Und wenn wir jetzt sagen, okay, 37 Grad, wie Matze gerade sagte, folgt auf die Feuchtigkeit. Man darf nicht vergessen, in Japan ist allgemein eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist super unangenehm.
Ja, wir waren ja auch immer davor, wenn Leute jetzt um die Jahreszeit nach Japan fliegen, um Urlaub zu machen. Und man hat immer das Gefühl, man wird nicht ganz so ernst genommen. Aber die Leute sollten das echt unbedingt ernst nehmen, gerade Europäer. Das ist, als wenn einer einen ins Gesicht schlägt. Also das ist eine brutale Hitze. Man sollte das auf keinen Fall unterschätzen. Immer schön viel trinken. Viel im Schatten bleiben oder in Räumen, weil es lässt sich teilweise echt einfach nicht vermeiden. Die Hitze ist halt unerträglich, ne?
Oder fahrt ab Herbst.
Ja, ich meine, die Wissenschaft hat sich daraus auch untersucht und es besteht wirklich Grund zur Vorsicht, weil das einfach den durchschnittlichen menschlichen Körper überfordert. Du kannst dich dann ab einer bestimmten Menge an Luftfeuchtigkeit und Hitze nicht mehr abkühlen. Das geht nicht. Die einzige Möglichkeit wäre dann in kühles Wasser den Körper zu tauchen. Ansonsten geht das nicht. Egal wie, ob du dich in den Schatten stellst oder egal wie viel kalte Sachen du trinkst, das funktioniert nicht mehr.
Eben. Und es ist halt auch wissenschaftlich erwiesen, dass eben auch der Klimawandel daran nochmal Schuld hat. Japan wird immer heißer im Sommer. Und das ist alles andere als gut. Vor allem, weil jetzt noch was dazu kommt, denn mittlerweile wird das Land von einer Welle von Klimaanlagen Diebstählen überrollt. Und ja, das ist echt das Problem, weil gerade bei den Temperaturen möchte man seine Klimaanlage in der Regel nicht verlieren. Vor allen Dingen gerade die Geräte, die außen halt dran geschraubt sind, die verschwinden momentan relativ zügig.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie klaut man eine Klimaanlage?
Mit einem Schraubenzieher und Brechstange.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe schon Klimaanlagen durch die Gegend getragen. Meine Fresse. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das einfach so geht. Du brauchst auf jeden Fall ein Auto oder einen Lastwagen, um die Dinge abzutransportieren.
Ja, natürlich, klar.
Stell ich mir gerade vor, irgendwo fährt so ein Da fährt dann irgendwie so ein unauffälliger Wagen durch Japan und ist einfach nur mit gestohlenen Klimaanlagen beladen.
Ja, in der Regel werden die Anlagen relativ schnell auseinandergenommen, weil das enthaltene Kupfer will man natürlich verkaufen. Mhm. Oder halt eben die Geräte günstig weiterverkaufen, weil der Markt, der boomt natürlich, klar, logisch.
Ja, das kann ich verstehen. Wir hatten ja letztes Jahr die Meldung, dass es zum Beispiel auch einen Mangel an Kühlgeräten gibt. Also von Klimaanlage bis Ventilator war ja alles irgendwie dann nicht mehr so ganz erhältlich oder halt nur noch zu sehr hohen Preisen.
Richtig, aber das wird dieses Jahr auch noch kommen, keine Sorge.
Ja, das macht ja Sinn.
Ich meine, es ist äußerst dreist, aber ich kann es mir vorstellen, wie es funktioniert. Klimaanlagen sind weit verbreitet. Und wenn jemand sich einfach nur so ein Overall anzieht und aussieht wie jemand, der Klimaanlagen repariert, dann gucken dir die Leute vielleicht mal nicht sofort zweimal hin.
Ja, könnte zum Beispiel sein. Das Problem ist halt eben einfach, es ist super schwierig, die Diebe zu finden oder auch die Geräte. Da hat die Polizei echt Probleme mit. Es gibt so einzelne Versuche in den Präfekturen, dass halt eben Aufkleber raufgebappt werden und so weiter. Aber naja, das sind eher dann Zufallsentdeckungen, wenn die Polizei dann mal tatsächlich einen Dieb fassen kann. Aber so wirklich, ja.
Gott, ich würde sowas nicht klauen. Ich würde was anderes klauen. Das ist mir viel zu schwer, das Ding durch die Gegend zu tragen. Ich habe das oft genug gemacht. Scheiß Klimaanlagen.
Ja, ich meine, Kupferdiebstähle gibt es in Japan genug, ne?
Ja, es ist ein altes Lied. Die Leute sind ja schon für Kupfer damals, wo Tschernobyl verseucht war, da reingegangen, um die aus den Industriegebieten zu stehlen.
Das den ganzen
Metallzeugs, ne?
Auch für mechanische Teile von Autos, deswegen gibt es ja diesen ganz bekannten großen Autofriedhof in Tschernobyl und der wird ja so gut es geht geheim gehalten, damit da keiner hinrennt und halt die Bauteile klaut, weil ja, ist halt alles verseucht. Ja, aber ich finde, Japan hat immer so ein Fiebel für so skurrile Diebstähle. Ich meine, zum Beispiel Obstdiebstähle sind ja auch so eine Sache, die kennt man, glaube ich, hierzulande eher weniger.
Nee, die kennt man hierzulande sogar ziemlich gut.
Oh, wirklich? Gut, habe ich noch nie irgendwie von gehört. Gut, dann nehme ich alles wieder zurück.
Na, dann kennt man alles. Vielleicht nicht in dem Umfang, das muss ich zugeben, aber naja. Aber gut, ich meine, in Japan sind Klimaanlagen auch weiter verbreitet als hier zum Beispiel. Ist also gar kein Wunder, dass man sich drauf stürzt. Dazu kommt ja, dass ja viele Leute, gerade ältere Leute, ich sag jetzt mal, Strom sparen wollen und deswegen die Klimaanlagen in der Regel auch nicht laufen. Das macht die ganze Sache noch einfacher, weil du merkst gar nicht, ups, die Klimaanlage ist weg. Weil wenn sie gerade lief, dann fällt das doch dann bei der Hitze schon irgendwann auf, wenn dann die Klimaanlage auf einmal so schlagartig weg ist. Also insofern, ja, leichte Beute.
Schräge Sache, meine Güte.
Ja, total. Aber gut, naja, ich meine, ne?
Na, das Einzige, was du machen kannst, du baust so einen Metallkäfig um deine Klimaanlage rum.
Ah, mit einer Brechstange kriegst du es auch weg.
Ja, das wird aber ein bisschen laut sein, wenn es dann aus der Wand rausreißt.
Ja. Also allgemein müsste das ziemlich laut sein, wenn du die Klimaanlage aus der Wand rausreißt, oder?
Ja, nee, die sind ja so montiert, dass man sie abnehmen kann, um sie zu warten oder auszutauschen. Ne? Also,
ja, gut, ja, stimmt.
Ja.
Naja, da verschwinden halt die Klimaanlagen. Panasonic freut sich, die müssen dann wieder neue produzieren, damit sie verkauft werden.
Oh, das ist alles eine verdammte Verschwörung. Wollte ich sagen. Es ist
so war das jetzt eigentlich nicht gemeint, aber vielen Dank auch.
Ja, du musst die Verbindungen sehen.
Nee, ich laufe lieber blind durch die Gegend. Ja, Japan hat mal wieder einen neuen Rekord. Wer hätte das gedacht? Denn über 3,6 Millionen Touristen sind im Mai nach Japan gereist. Tada!
Jo.
Das sind übrigens mal eben 21,5% mehr als vorher.
Im Jahr 2024 war es noch weniger.
Ja, das auch, aber es war vor allen Dingen auch 21,5% mehr gegenüber dem Vormonat.
Oh ja, okay. Seltsamerweise, ich dachte, der April wäre die Höchstzeit wegen der wunderbaren Kirschblütensaison.
Aber richtig, weil vor allen Dingen ja auch der Mai eigentlich die Nebensaison schon ist und es ist trotzdem, es geht ungebremst weiter.
Wahnsinn, die rennen ja wirklich Japan wortwörtlich die Türe ein, ne?
Ja, definitiv.
Ja, okay, ein kleines bisschen davon hat auch die Weltausstellung veranstaltet, ne?
Das stimmt
aber
natürlich auch, ja.
Es sollte nicht ausreichen für 20% mehr, also.
Nee, es sind tatsächlich mehr Koreaner und mehr Chinesen rübergereist. Auch aus Taiwan kamen sehr viele. Und überraschenderweise ist auch der indische Markt ganz schön gewachsen. Übrigens, auch aus Deutschland sind mehr nach Japan gereist.
Okay, dann würde mich mal interessieren. Ich meine, Japan ist zwar ein teures Reiseland, aber vergleichsweise günstig. Kann das sein, dass die Zahlen vor allem halt bei Chinesen und Koreanern gestiegen sind, weil man darauf verzichtet, in die USA zu reisen?
Einmal das und zum anderen fliegen viele auch einfach zu, also gerade Chinesen zum Einkaufen rüber.
Ja, ja, aber ich meine, aber sonst ist ja eigentlich immer auch so ein Luxusreiseziel von so asiatischen Ländern Amerika. Ja, USA, das ist immer schick und das ist aber jetzt wohl wahrscheinlich auch ziemlich eingebrochen.
Also sagen wir so, ich habe letztens die neuen Zahlen aus den USA gelesen und ja, ich glaube, das haken wir mal als Reiseziel allgemein ab. Aber wer will da auch schon hinreisen, wenn die Gefahr besteht, dass du gleich wieder rausgeschmissen wirst und das auf ziemlich unfreundliche Art und Weise. Hm?
Ja, und einkaufen kannst du auch nicht wirklich bei den ganzen Zöllen.
Nein, ganz schön teuer. Na, also Trump wirkt, oder wie sagt man so schön. Naja, jedenfalls, ist man halt eben happy, yay, es kommen halt immer mehr und das ist halt ungebremst. Ich glaube, der Sommer wird jetzt auch nichts dran ändern, dass das wieder zurückgehen wird. Weil man merkt halt auch, dass zum Beispiel Reisen per Kreuzfahrtschiff immer beliebter werden und so weiter. Und da kommen halt auch immer mehr Menschen. Und ja, dementsprechend freut man sich halt eben einfach, weil juhu, es sind mehr. Und man will ja mehr.
Ich finde faszinierend, dass gerade Kreuzfahrten irgendwie steigen, weil sind die nicht eigentlich ziemlich teuer? Also im Vergleich zu so einem Flugzeug?
Ja, aber wenn du es dir überlegst, wie viel Geld du ausgibst auf einem Urlaub mit Übernachtungen und mit den Essen und mit den schönen Sachen, die du dir kaufst, wenn du dann nur die Kreuzfahrt bezahlst, da kommt es manchmal aufs selbe raus.
Ja.
Ja, das macht
ich verstehe es zwar nicht, warum man sich mit so vielen Menschen in so einen Stallcontainer einbuchten lässt, aber okay, ich meine, wenn es Spaß macht. Naja,
ja, es ist halt entspannt, ne? Du hast halt keine Rennerei, siehst trotzdem theoretisch jeden Tag was anderes. Ist ja eigentlich ein Rundum-Paket, ne?
Ja, mit ganz vielen Menschen.
Ja, na gut, ob du dich, ich meine, bei der Kreuzfahrt macht es jetzt in Japan auch nicht so einen Unterschied, ob ich mich irgendwo in die Sardinenbüchse namens Kyoto stecke oder tatsächlich mit einem Schiff durch die Gegend fahre. Ich glaube, als Tourist ist das ziemlich egal.
Ja, da, okay, also da, ja, gut, kann ich jetzt auch nicht widersprechen. Ja.
Traurig, aber wahr, ja, leider.
Ach je, ach je. Naja, aber es gibt natürlich auch wieder was anderes über Touristen zu berichten, gerade in Osaka, denn da sind ja gerade sehr viele Expo-Touristen unterwegs. Und wir haben ja schon mal berichtet, dass ein Flughafen mit herrenlosen Koffern zu kämpfen hat. Und naja, das Problem weitet sich aus. Jetzt hat nämlich auch Osaka mit herrenlosen Koffern auf einmal zu kämpfen.
Meine Güte, überall stehe sie.
Ja, so ungefähr.
Ich kann mir vorstellen, dass das ab und zu mal passiert. Und bei so vielen Besuchern häuft sich das logischerweise. Aber was machst du, wenn du keinen Koffer hast? Haben die Leute sich einfach einen neuen gekauft und haben ihren alten weggeworfen? Oder wie läuft das?
Wenn sie einen größeren brauchen?
Oh ja, okay. Jetzt, das macht Sinn.
Ja, das ist es halt. Ist kaputt, ich kaufe mir einen neuen, fertig. So teuer sind Koffer nicht. Oder werden sie da halt einfach liegen gelassen.
Das ist aber auch wirklich, also eine komische Angewohnheit, die zustande gekommen ist. Ist es in anderen Ländern auch so ein Problem, dass die da einfach ihre Koffer immer im Hotelzimmer zurücklassen?
Hier berufe ich mich darauf, dass ich Redakteur einer Japan-Seite bin. Ich habe keine Ahnung. Ich lese garantiert keine Statistiken oder suche darüber Statistiken, wie viele Koffer zum Beispiel in den USA rumliegen. Vor allen Dingen, weil, bei den USA wäre es einfach, da muss ich nur suchen, wie viele Koffer gesprengt worden sind, oder?
Ja, das hatte ich mir auch gerade gedacht. Nicht so oft ist es in Japan, dass das so ein herrenloser Koffer irgendwie gleich Angst auslöst, aber trotzdem muss man ab und zu mal untersuchen, ne?
Ja, aber die Angst vor Mülleimern sind definitiv größer. Und das begründet. Aber naja, gut, der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, oder beziehungsweise eigentlich macht die Stadt Osaka das sogar ganz einfach, wiederum zum Ärger von Betreibern von Hotels und Unterkünften, denn die müssen nämlich die Koffer entsorgen. Die Stadt sagt ganz einfach, ja Leute, eure Gäste, euer Problem.
Da haben sie halt ja auch nicht ganz so Unrecht, weil ich meine, was soll die Stadt auch dagegen machen? Vielleicht, ich meine, irgendwie Gebühren auflegen ist ja auch irgendwie ein bisschen albern.
Das Problem ist, die können es halt nicht einfach in den Müll schmeißen, weil die zu groß sind, werden nicht mitgenommen von der Müllabfuhr. Man muss sie selber wegbringen zum Recyclinghof und dafür bezahlen. Und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es, ich glaube, der Aufwand, der Zeitaufwand ist viel nerviger als das Geld, das es kostet. Ja.
Wobei, hatten wir nicht mal einen Artikel auch darüber, dass, ich glaube, ein Hotel die irgendwie umfunktioniert hat zu Blumenkübeln?
Ja.
Ja, in Tokio war das. Da blieben halt auch immer ständig Koffer übrig und haben sie gesagt, gut, irgendwas müssen wir machen. Und dann haben sie auf dem Dach einfach angefangen, Kräuter, Gemüse und so weiter anzupflanzen. Und das wird halt in den Restaurants serviert, im Restaurant.
Es wäre, also vielleicht könnte ja die Stadt helfen in dem Moment, dass sie einfach eine Kampagne starten, wie man die halt kostengünstig irgendwie wiederverwendet oder vielleicht auch entsorgt. Also man kann ja auch
das dürfen sie nicht. Nein, so einfach ist das nicht. Okay. Nein. Erstmal müssen die Koffer gelagert werden, weil die können ja auch wieder abgeholt werden.
Ach
so,
ja,
das ist ja rechtlich, natürlich. Ist es nun mal so. So, und danach müssen sie dann halt entsorgt werden. Problem an der ganzen Geschichte, du kannst die nicht einfach in den Müll schmeißen, wie Matze schon sagte. Und du kannst auch viele Koffer gar nicht zum Anpflanzen verwenden oder andere kreative Sachen, weil man halt nicht weiß, was steckt da eigentlich drin.
Also ist die Angelegenheit tatsächlich komplizierter, als es auf den ersten Blick erscheint.
Ja, genau.
Ja, es ist nicht nur Müll, der da rumliegt, leider Gottes.
Richtig.
Nee.
Ärgerlich, ärgerlich. Also, liebe Hörer, nehmt eure Koffer gefälligst wieder mit.
Genau. So, jetzt meine Frage. Wer von euch kennt Takoyaki?
Ja, natürlich.
Ja, wer kennt es nicht, ne?
Okay, wer jetzt nicht weiß, was es ist, das sind diese kleinen Teigkugeln. Yep. Und in der Mitte ist dann was drin, in der Regel Oktopus. Das Problem ist aber, Oktopus ist teuer und wird auch immer teurer, weil Japan kämpft ja bekanntlich mit Inflation und so weiter und so fort und Oktopus muss mittlerweile eigentlich schon importiert werden, weil einfach, naja, irgendwo muss es ja herkommen. So, und dementsprechend gibt es in Japan einen neuen Trend. Wurst statt Oktopus oder Maniok oder was auch immer. Also sprich, man füllt diese Kügelchen mittlerweile ja, einfach anders.
Ich meine, klar, ist es irgendwie dann schade, wenn das halt eigentlich so eine sehr langlebige Tradition ist, wenn man es so füllt. Aber ich glaube, das stört auch nicht unbedingt die Leute, weil wir wissen ja, die Japaner sind zumindest auch... Ach, oh, tatsächlich, ich dachte, man ist kulinarisch so offen, dass man...
Nein. Also ja, es gibt schon Leute, die feiern das natürlich, weil mehr Geschmacksrichtung können ja nicht schaden. Aber nee, tatsächlich gibt es mittlerweile sogar schon ganze Online-Foren, die darüber diskutieren.
Also so viel ich weiß, gab es auch schon davor Takoyaki mit anderer Füllung. Aber wenn halt dann der Tintenfisch fehlt, dann hängt die Gemütslage schief.
Es ist im Prinzip, als wenn man bei uns die Currywurst einfach durch Karotten ersetzen würde.
Nein. In Japan greift man da nicht zur Waffe. Und geht auch nicht demonstrieren. Das würdest du hier aber sofort sehen. Nein, also tatsächlich ist es so, neben Preiserhöhungen, die leider dann auch da sind, und normalerweise ist es eigentlich relativ, also umgerechnet relativ günstig, kann man sagen, greifen halt eben viele zu anderen Füllungen zurück. Und bei ganz eingefleischten Fans sorgt das für ganz gewaltig Kritik. Also da gibt es Diskussionsfetz, die ich hier durchgelesen habe. Ich bin fast vor Lachen vom Stuhl gefallen. Weil, wow, also so eine Analyse von so einem kleinen Teigbällchen habe ich vorher auch noch nicht gelesen.
Ja, ist halt ein ganz wichtiger Straßensnack, ne?
Ja, richtig. Dabei ist es eigentlich sogar von der Entwicklung her ziemlich kurios, weil das ist ja nicht irgendwie so aus dem Mittelalter oder so, sondern das Ganze wurde ja in, wo wurde das jetzt, ich habe mir das extra notiert, was soll ich euch sagen? Ich finde die Notiz nicht mehr. Ach genau, in Osaka ist der entstanden.
Osaka ist auf jeden Fall immer noch am auch beliebtesten. Ne?
Ja, definitiv. Und dann hat er sich halt in Japan überall verbreitet. Und sagen wir mal ehrlich, es gibt kein Fest, wo es keine Takoyaki gibt.
Das ist halt wirklich ein schöner Sommersnack, weil erstens ist er schnell gemacht. Und dann kannst du halt auch recht schnell snacken. Ne? Sind halt diese kleinen Bällchen, hast halt ein bisschen deine Soße drauf.
Entschuldigung, schnell gemacht? Hast du mal gesehen, wie die Dinger hergestellt werden?
Na, im Sinne von, du kannst sie in großen Mengen machen. Also das ist ja, jetzt okay, nicht, gut, dass das, du das da schon aufwendig das irgendwas zubereiten musst, sondern die haben ja da extra auch ihre Fännchen. Und oh, da gibt es ja auch so viele Gadgets für zu Hause, so mit Automatisierung. Da kippst du halt praktisch nur den Teig rein und das Maschinchen macht das alles alleine. Ja, ich habe mir nur sagen lassen, das wird... desto frischer sie sind, desto mehr die Gefahr besteht, dass man sich den Mund verbrennt, weil die inneren ganz schön heiß sind.
Man muss aber auch ganz ehrlich sein, also wie, wenn man da so zuschaut, wie sie die herstellt, mit den zwei kleinen Nadeldingern da und da am Rumdrehen sind und so weiter.
Das sieht schon cool aus, wie sie die dann da rausschießen und drehen und so. Das ist schon sehr
also
cool.
Ich würde es nicht hinkriegen, das steht schon mal fest. Aber ja, es sieht imposant aus. Wobei das natürlich auch wieder ein großer Vorteil ist, weil so kriegt man wahrscheinlich irgendwann mehr vegane Varianten. Gibt ja auch genug, die keinen Tintenfisch, Oktopus essen. Und insofern, naja, warum nicht, ne? Aber ja. Es ist halt lustig, was das für eine Diskussion ausgelöst hat.
Oh, das wird noch lustiger. Es wird sowieso die Zukunft zeigen, dass mit Meeresfrüchten und Fischen es immer weniger gibt und es immer mehr zu Luxusware wird. Und das wird eine ganze Menge Essgewohnheiten und klassische Rezepte und ja, örtliche Spezialitäten treffen.
Ja. Ja, definitiv. Japan wird das alles nicht so aufrechterhalten können. Es gibt genug Probleme, muss man leider ganz ehrlich sagen. Also wir könnten da nicht jeden Tag drüber berichten, dass halt irgendeine Saison mal wieder ausfällt oder. Das ist wirklich heftig. Mhm. So, kommen wir mal zur Politik. Yay! Also, als allererstes, die japanische Regierung hat ja einen Kurswechsel beim Reisanbau angekündigt. Und das bringt tatsächlich die Regierung ein leichtes Umfrageplus.
Ja gut, darüber sind wir ja nicht überrascht. Also wir wissen ja, dass gerade das Thema Reis sehr empfindlich in Japan ist, beziehungsweise man ist doch sehr unzufrieden in der Bevölkerung.
Ja, ist doch
für
kein Wunder.
Wobei man, Verhältnisse.
Wobei man sagen muss, ich habe jetzt gerade letzte Woche die deutsche Presse ein bisschen verfolgt. Also diese Sache mit dem muffigen Reis und so weiter, was die hier alle für einen Quatsch schreiben. Ja, es gab eine Diskussion, also typisch Medienseiten halt. Ja, der Reis, der jetzt gerade verteilt wird, ist ein bisschen älter. Oh mein Gott, der schmeckt bestimmt muffig. Bla, nein, tut er nicht. Es gab ein paar komische Äußerungen aus der Politik und dass dann hier so eine Reißer in der deutschen Presse gemacht werden. So, Leute, bitte, das hat so gar nicht stattgefunden. Aber Dankeschön. Mama mia.
Ja, Reis kann schlecht werden, kann gären und stinken, aber wenn er gescheit und trocken gelagert ist, dann kannst du ihn genauso wie Getreide jahrelang aufheben. Das ist kein Problem.
Es ist halt nur einfach wieder so lächerlich, was dann hier geschrieben wird, dass es da schon fast an Unruhen gleicht und so weiter. Gott. Leute, nein, so schlimm ist es nicht. Die Leute sind sogar happy, endlich wieder günstigen Reis zu bekommen. Haben sich ja nicht umsonst lange Schlangen vor den Geschäften gebildet, als so die letzte Fuhre von der Regierung gelagerten Reis ausgeliefert worden ist. Denen ist das eigentlich soweit egal, weil essen kann man ihnen wurde getestet, fertig. Also nein, es ist, weiß Gott, jetzt nicht so schlimm, wie das halt hier gerne beschrieben wird. Aber es ist halt auch interessant zu sehen, nachdem die Regierung angekündigt hat, wir arbeiten jetzt daran, unsere Reispolitik zu ändern, dass dann gleich so ein bisschen umfragetechnisch das Ganze ansteigt. Und das obwohl, und das muss man ja auch sagen, am letzten Wochenende Reisbauern aus Niigata wirklich auch dagegen protestiert haben, weil sie gesagt haben, Leute, das ist reine Symbolpolitik, was ihr hier macht.
Ja, die wollen Konkretes haben. Die wollen, dass ihre Lage verbessert wird, was auch nachvollziehbar ist, ne?
Also, man muss dazu sagen, die hohen Preise, davon haben die Reisbauern auch nichts.
Nee, kommt nicht bei denen an.
Richtig. Die davon profitieren, sind die Zwischenhändler.
Also müsste man denen eigentlich eher auf die Finger hauen.
Ja, aber du kennst das ja, ne? Die haben sich ja auch schon geäußert, wir verknappen nicht, hier ist nichts unsere Schuld, das ist nur Inflation, Blase als Blub.
Naja. Es lebe der Profit.
Ja, so kann man das auch sagen. Aber jedenfalls sagen die halt, nee Leute, das geht so nicht. Ihr müsst halt eine richtige Neuausrichtung machen. Das kann so einfach beim besten Willen nicht sein. Also die Regierung plant jetzt zum Beispiel, seinen Reisindex abzuschaffen und mehr auf KI zu setzen. Der Reisindex ist ja dafür da, um die Erntemenge, also die jährliche, einzuschätzen. Und dass das nicht mehr so gut funktioniert, das erleben wir ja gerade. Und deswegen sagt man halt, nee, wir wollen jetzt halt mehr auf Satellitenbilder, die dann per KI ausgewertet werden, damit wir halt dann ein viel besseres Bild bekommen und viel besser reagieren können.
Okay, also es ist gut, dass sie dieses alte System wegnehmen, weil das ist so ein Durchschnittssystem, das auf unglaublich viele Kleinigkeiten nicht eingeht und eigentlich nicht geeignet ist, ne?
Richtig, also zum Beispiel ist der Index nicht auf den Klimawandel eingegangen. Also es gibt zum Beispiel Gebiete im Norden Japans, Da nehmen halt die Frostschäden des Reises immer mehr ab, weil eben durch den Klimawandel ja seltener Frost da ist. Und das hat den Index zum Beispiel zunehmend verzerrt. Und das will man halt damit ausgleichen. Auch wenn man halt sieht, okay, was, nein, die Sommerhitze hat ja nun mal Einfluss auf die Ernte, das ist nun mal leider so. Dass man dann halt das schneller auswerten und viel besser darauf reagieren kann. Das ging mit dem traditionellen Index halt nicht.
Also ja, aber trotzdem, bei dem Wort KI kriege ich gleich einen Ausschlag. Auch wenn ich hier verstehen kann, das ist eine andere Anwendung. Es ist ja nichts Generatives. Es ist ja das Auswerten von riesigen Mengen an Daten. Und ja, dafür sind solche KI-Modelle eigentlich ganz gut. Weil auch, weil sie, wenn sie Fehler machen, auch wenn sie Halluzinationen haben, im Großen und Ganzen ist es genau genug. Ja. Besser auf jeden Fall als so ein Durchschnittswert.
Ja, vor allem, ich meine, grundsätzlich wird ja schon darüber geredet in Japan, dass man auch mehr so auf KI und Drohnen in der Landwirtschaft setzen möchte, einfach weil es halt genauer ist und weil es natürlich auch die Arbeitskräfte dann irgendwie entlastet, hoffentlich. Mhm. Aber ja, mal sehen, ob das wirklich was bringt, wenn sie das umstellen.
Ja, das werden wir sehen, ne? Mhm. Aber zumindest kann man sagen, es gibt da noch was ganz anderes, denn es ist nun mal eine Reisknappheit in Japan, schlicht und ergreifend. Und trotzdem werden Tonnen an Reis täglich in den Müll geschmissen. Ich meine, ja, Lebensmittelverschwendung ist jetzt, weiß Gott, ein weltweites Thema. Aber gerade beim Reis ist das so, okay. Das ist für mich ganz einfach zu erklären. Tatsächlich sind das Lebensmittelfabriken, die oft mehr Reis kochen, als sie tatsächlich benötigen, um zum Beispiel Lieferengpässen mal eben so schnell umgehen zu können, wenn jetzt eine Großbestellung reinkommt. Die kommt natürlich nicht täglich und das, was überproduziert wird, wird halt weggeschmissen.
Ja, das ist immer so etwas, was mich ärgert, dass Japan dafür überhaupt noch keine Sensibilität hat. Ne? Ist ja alles schön, wenn man immer frisch versucht, alles zu machen und eine gewisse Qualität bieten möchte. Aber Japan hat halt wirklich einen enormen Lebensmittelverbrauch. Es hat sich gebessert über die letzten Jahre, auch durch gewisse Initiativen. Aber ja, gerade beim Reis macht das natürlich dann traurig. Andere hungern und woanders landet es halt im Müll, ne?
Ja.
Ja.
Zwar hat jetzt auch die Regierung schon den Einzelhandel ermahnt, aber naja, gut, das ist eine Ermahnung, bringt jetzt auch nicht sehr viel.
Ja, das ist ein Systemproblem. Ne? Mhm. Es ist wirklich. Manchmal frage ich mich, warum Japan da so wenig drauf achtet, aber dann schaue ich auf den Rest der Welt. Und das Problem ist,
ich wollte gerade sagen.
Ja, das Problem ist, dass Japan im Vergleich zum Rest der Welt, im Vergleich zu uns und vielleicht zu Amerika, ziemlich gut dasteht von dem, wie viel Essen sie wegschmeißen. Sie schmeißen ja, also im Durchschnitt weniger weg, aber es ist immer noch zu viel. Ne?
Ja, stopp. Also tatsächlich die Industrie selber, ja. Also die schmeißt deutlich weniger weg. Der Privathaushalt, Entschuldigung. Mhm. Der Privathaushalt hinkt halt noch gewaltig hinterher. Aber Japan ist ja dieses Jahr einen gewaltigen Schritt vorwärts gegangen, indem es jetzt erlaubt ist, dass man Essenreste aus dem Restaurant mit nach Hause nimmt. Ja, ohne Witz, anscheinend ging es vorher nicht.
Also ist es mehr so als Doggybag gedacht oder mehr als Konzept von Too Good To Go?
Doggybag.
Ah, okay. Das durfte man vorher nicht auch interessant.
Vereinzelt, aber nein, tatsächlich eigentlich nicht. Da gab es auch eine mega Diskussion drum, weil viele Restaurants befürchtet haben, dass dann, was passiert, wenn die Menschen sich dann vergiften, was sie dann zu spät essen oder so. Oh Mann.
Also das ist dann ja sowieso, also dann müsste ja auch der Supermarkt sagen, was ist denn, wenn die das jetzt auch, oder der Lieferdienst, ne? Was ist, wenn die das zu spät essen und sich in, weiß ich nicht, in der Woche dann mit den ollen China-Nudeln vergiften oder so. Also, das ist ja ein bisschen absurd, die Ausrede.
Das ist schwach.
Dezent ausgedrückt, ja.
Außerdem sind ja die Reste, das heißt, die haben das ja schon irgendwie gegessen vorher.
Ja.
Naja, gut.
Eigentlich schon. So, dann haben wir noch die Wahl in Tokio und da gibt es eine freudige Entwicklung, denn der Frauenanteil bei der jetzt kommenden Wahl am 22. Oder nein, halt nur, wenn der Podcast rauskommt, ist ja schon gelaufen. Jedenfalls am 22. Juni, da haben sich insgesamt 99 Frauen ausstellen lassen.
Oh, das ist erstaunlich viel für japanische Verhältnisse.
Richtig, das entspricht nämlich einem Anteil von 34%.
Uiuiui, was für riesige Zahlen. Ich weiß, wir machen jetzt so viel Witze darüber, aber das ist eigentlich wirklich sehr schön zu sehen, dass mehr Frauen da aufgestellt werden und hoffentlich auch nicht nur als hübsches Vorzeigefigürchen, sondern dass sie das auch wirklich dann mit Elan machen können und auch wollen natürlich.
Ich meine, es ist Tokio. Tokio hat seit Jahren eine starke Führungsperson, ne? Die Koike. Die Gouverneurin, die wird wahrscheinlich eine ganze Menge Leute animiert haben, sich auch bei der Politik mitzumachen, ne?
Das glaube ich auch, ja.
Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht erwähnen, dass bei der Demokratischen Partei die wenigsten Frauen antreten, ne?
Ja.
Gut, da sind nämlich genau 7. Wobei, gut, bei der Komeito sind es auch nur 6 und bei der Konstituellen Demokratischen Partei Japans und die Demokratische Partei fürs Volk sind es halt auch nur 6. Nee, halt, Moment, bei der Konstituellen Demokratischen Partei sind es 7.
Ja, aber die ist ja auch, glaube ich, ein bisschen kleiner als die LDP, oder?
Dezent ist jede Partei kleiner als die LDP übrigens.
Dann siehst du, also dann sind die Zahlen ja da, glaube ich. Also ich meine, ja, man kann sich natürlich jetzt ein bisschen streiten mit den Zahlen, ne? Aber wie gesagt, das am wichtigsten ist ja eigentlich, dass der Prozentsatz halt schön angestiegen ist. Wobei, naja, am schönsten wäre, wenn er natürlich so Richtung 50-50 geht.
Gut, das dauert noch, bis wir das mal erleben werden. Aber zumindest gibt es da mal eine Änderung, weil ich meine, auf Landesebene haben sie es ja den Frauen immer noch nicht einfacher gemacht. Die haben ja jetzt schon wieder ihre Diskussion über die doppelten Nachnamen für verheiratete Paare verschoben. Ach ja.
Oh mein. Aber du, ich sehe das schon komme, dass ich meine, bei bestimmten Sachen geht's nicht. Aber wir kennen das, dass dann einzelne Präfekturen vorher schon irgendwas einführen, was die Regierung einfach zu faul oder zu lahm ist.
Dazu, ja, ne? Da geht's halt leider nicht.
Da geht's leider nicht, ne?
Aber wenn wir schon bei den Präfekturen sind, auch da mal wieder zu Osaka geschüpft, denn öffentliche Bedienstete in Osaka dürfen ab sofort Pseudonyme als Namensschilder verwenden. Und Visitenkarten und so weiter. Es geht nämlich darum, dass sie ihre Privatsphäre vor aggressiven Besuchern, also Kunden, schützen sollen. Das ist in Japan ja ein Riesenproblem. Da hast du dann einen Kunde, der meint, der ist Tyrann, Anschüler von König, also übertreibt es halt ein bisschen. Und das endet nicht gerade selten auch in Online-Stalking und so weiter. Und ja, damit möchte man die Bediensteten schützen. Traurig, dass man dazu greifen muss.
Ja, wirklich traurig. Aber es ist schon ein heftiger Schritt, wenn du Beamten das erlaubst, ne?
Ja.
Das ist Hammer.
Also es war so, Taxifahrer dürfen das ja und Apotheker dürfen das auch schon seit ein paar Tagen. Aber Beamte ist tatsächlich neu.
Aber da finde ich es halt auch gut, weil Beamte kriegen halt ziemlich oft den Frust von Leuten ab und naja. Ja. Das finde ich auch immer traurig, dass ja, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel in Deutschland immer weniger Beamte, weil die halt auch diesen Druck teilweise nicht mehr ertragen, dass die ständig irgendwie von Leuten am Telefon angeschrien werden.
Ja, es ist aber auch wirklich, es ist wirklich heftig, muss man sagen.
Wenn die versuchen auch nur ihren Job zu machen, ne? Also.
Naja, gut, ich meine, okay, manche Beamte benehmen sich auch, naja, eher wie Könige, gerade hier in Deutschland, aber in Japan ist das halt nochmal eine ganz andere Dimension. Also das, endet leider sehr, sehr häufig auch darin, dass Mitarbeiter, jetzt egal welcher Branche, ziemlich heftig psychische Schäden davon abbekommen und arbeitsunfähig werden zum Beispiel. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer.
Ja, Leute denken nicht dran. Also ich meine, klar, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Aber jetzt stell dir mal vor, dass jeder Zweite hat einen schlechten Tag und dann passiert das jeden Tag. Die armen Angestellten, die haben ja auch keine Zeit mehr, sich zu erholen und die dürfen halt keinen schlechten Tag haben und die müssen dann halt das Angebrülle und vielleicht Schlimmeres einfach ertragen, weil sonst schwuppdiwupp ist der Job weg, ne?
Ja, es ist den Leuten einfach schlecht und ergreifend egal.
Ja, also es ist,
wir haben ja schon mal drüber geredet, dass Probleme in der Gesellschaft so einen Frust aufbauen, der sich dann entlädt. Das ist natürlich unfairerweise und ungerechterweise, aber man sieht unterschiedliche Dinge, wie er sich entlädt. Ne? Wir haben nicht nur Leute, die auf Aufmerksamkeit scharf sind, ne? Sondern einfach ja, wirklich so fast schon Psychoterror. Ne?
Ja.
Ja, das passiert immer wieder.
Das ist halt Ausnutzen der Macht. Ich meine, Japan ist ja nun mal ein Serviceland, das muss man ganz ehrlich sagen. Und im Gegensatz zu dem, was wir hier teilweise erleben, ist das wirklich Service. Und das wird halt immer stärker ausgenutzt, seinen eigenen Frust zu entladen. Ganz seltsamer Trend, also, naja.
Ja, ich meine, früher hat man sich einen Boxsack gekauft oder hat in einen Kissen geschrien oder sowas, aber ja, gut.
Ja, heute greift man sich halt Verkäuferinnen, Beraterinnen und was weiß ich was.
Ja, aber das wird auch das wird sein Ende finden. Es ist mittlerweile so, dass es landesweit jetzt dann zu Regelungen gibt und Verordnungen und dergleichen.
Und Firmen reagieren, also verschärfen die Verordnung sogar nochmal, indem sie immer mehr sagen, ja Leute, ganz ehrlich, ihr habt unsere Mitarbeiter schlecht behandelt, dann dürft ihr hier keine Leistung mehr erwarten. Da ist die Tür. Ich meine, Tokyo Disneyland zum Beispiel, Anna, Yal, tja, wer sich da daneben benimmt, dann also fliegt da in der Regel raus, wenn man das Flugzeug noch auf dem Flughafen steht.
Ja, ja, es muss halt Konsequenzen haben.
Richtig. Ja, was auch Konsequenzen hat, ist der Arbeitskräftemangel allgemein in Japan. Oh, ich bin heute Überleitungsking, Leute. denn wir hatten, ich glaube, wir hatten schon darüber berichtet, dass eine der größten Zeitungen ihr Samstagsabendblatt einstellt und ja, jetzt ziehen drei Zeitungen nach und sagen halt, Leute, geht nicht mehr, wir haben hier einfach einen zunehmenden Arbeitskräftemangel, wir können einfach diesen Vertrieb für samstags nicht mehr aufrecht erhalten. Und damit geht die Tradition der Samstagabendzeitung zu Ende.
Gott, das war nur der erste Dominostein, diese Nachricht letztens.
Ja genau, einer hat angefangen und die anderen rücken sofort hinterher. Das werden auch nicht die einzigen bleiben, weil es ist halt ein großes Problem, es fehlt in der Druckerei, es fehlt im Vertrieb und so weiter und so fort. Und das können halt die übrig gebliebenen Arbeitnehmer nicht ausgleichen. Also beziehungsweise sie könnten schon, aber dann machen sie das auch nicht allzu lange mit. Ja, und damit verschwindet halt eine Tradition. Wobei man muss dazu auch sagen, Zeitungen sind auch aussterbend in Japan. Das ist genauso wie bei uns, das gedruckte Wort, man hat ja online alles. Deswegen, der Markt schrumpft so oder so. Und gerade die Samstagszeitung war ja eher so für, ich sag jetzt mal, Arbeitnehmer eigentlich. Das ist so eine typische Gewohnheit, ich gehe nach Hause, hole mir schnell die Zeitung, lese, was los ist. Oder hab sie halt in der Bahn, wenn ich nicht schlafe. Aber so wirklich viele Exemplare waren das jetzt auch nicht. Es ist zum Beispiel, die Tokyo Shimbun hat zuletzt rund 42.000 Exemplare verkauft. Das ist eigentlich wenig.
Ja, aber das Problem ist, dann verschwindet eine bestimmte Informationsquelle fürs Wochenende, weil du kannst nicht einfach sagen, naja, dann gucke ich das im Internet nach, weil das Internet ist in dem Fall unzuverlässig und von KI-Müll durchdrängt.
Ne? Ja, nicht nur das, sondern die meisten benutzen ja nun mal Google und Google kommt ja nun mal jetzt mit seiner KI-Suche. Das heißt also, für die Verlage wird das ein bisschen doof, weil sie keine Besucher bekommen, dadurch bekommen sie keine Klicks und dadurch wird dann automatisch logischerweise das Angebot noch weiter zurückgehen.
Ja klar, warum sich die Mühe machen, wenn andere Leute davon profitieren und nicht man selber? Ne?
Ja, das kann man so sagen. Man hat einfach keine Wahl, man kann es gar nicht mehr bezahlen. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Paywall-Angebote weiter steigen werden.
Was so nervig ist. Es gibt kaum etwas, was mich mehr stört, als diesen Mittel von wegen Paywall.
Mann, ich wollte bei uns eine Paywall einbauen, das kommt mir doch nicht so.
Ja, aber guck mal, ganz ehrlich, aus eigener Brust heraus, sowas ist unglaublich nervig.
Ich sag's mal so rum, ich finde Paywall durchaus für gute Artikel gerechtfertigt. Ein bisschen nervig ist es, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei Google in die News gucke und dann klicke ich auf die News, weil ich weiterlesen möchte, Paywall. Yeah. Und das ist ja noch nicht mal gekennzeichnet. Wenn sie es kennzeichnen würden, wäre ich wahnsinnig dankbar, aber sie tun es halt nicht. Aber Paywall selbst ist schon gerechtfertigt. Und nein, liebe Leute, bei uns kommt keine Paywall, keine Sorge, das machen wir nicht. Also, noch nicht. Mal gucken, wenn die KI-Suche in Deutschland auch da ist, dann schauen wir mal weiter. So, weil wir aber auch gerade bei Nachrichten sind. Japans öffentlicher Rundfunk NHK hat ganz gewaltige Probleme, neben Geldsorgen, mir auch in der Führung tatsächlich, denn die Führung ist steif und irgendwie kommt man mit, ich sag jetzt mal, mit der Renovierung des Ladens nicht ganz voran, denn natürlich durch ältere Menschen, also sprich, nicht ältere Menschen, Quatsch, durch eine schrumpfende Bevölkerung kommt weniger Geld rein. Auf der anderen Seite verzichten aber auch immer mehr Japaner einfach auf anmeldepflichtige Geräte und dadurch kommt logischerweise auch weniger Geld rein. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil dementsprechend verlierte NHK jährlich immer einen größeren Teil der Summe, die er normalerweise bekommen würde. Naja, und ich sag mal so, die Chefetage ist ganz schlau. Da werden zum Beispiel sehr gerne externe Berater angestellt, die irrsinnig viel Geld verschwenden, für nichts und wieder nichts. Da kommt dann nur bei raus, ja, ihr kriegt weniger Geld. Toll. Also nichts, was man nicht auch ohne Berater wusste. was man aber nicht macht, ist, naja, mal ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und das und das macht die ganze Sache jetzt ein bisschen besonders, hat tatsächlich der Vorsitzende des Verwaltungsrates jetzt öffentlich gemacht.
Oh, okay. Also das ist normalerweise nicht üblich, dass man Wäsche öffentlich wascht als japanisches Unternehmen. Obwohl, ja, das sind ja die öffentlich-rechtlichen.
Ja, trotzdem.
Trotzdem, ja.
Das ist ungewöhnlich. Man muss dazu sagen, der Präsident von NHK wird ja auch sehr scharf kritisiert. Der benimmt sich halt auch wie ein König, weil es gibt zwar Kontrollorgane, aber ja gut, die werden gepfleglich ignoriert und er entscheidet im Prinzip alles und ja, das bringt halt nicht sehr viel. Und der Vorsitzende des Verwaltungsrats sagt jetzt halt, Leute, wir brauchen ein echtes Team an der Spitze. Das kann so einfach nicht weitergehen.
Ja, meine Güte, wie ist denn das passiert, dass die Öffentlich-Rechtlichen in so vielen Ländern so zu einem Sauladen wurden? Bei uns ist ja auch nicht besser. Ist ja auch schreckliche Nachrichten über die letzten Jahre da gewesen.
Mehrere Gründe. Ja. Also zum einen hat man in der Führungsetage sehr, ich nenne es jetzt mal, geklüngelt. Zum anderen ist eine gewisse politische Beeinflussung tatsächlich dann zu sehen. Das merkt man hier in Deutschland leider blöderweise. Ich werde jetzt nicht sagen, dass sie komplett infiltriert worden sind von der Politik oder die vorgeben, was sie berichten sollen. Aber es gibt schon eine gewisse Ausrichtung, mal ganz doof gesagt. Und im japanischen Fall ist es so, man hat einen König eingesetzt. Und das war von Anfang an klar, weil alle Experten haben gesagt, Leute, lasst das, keine gute Idee. Ja gut, die Politik hat nicht gehört und jetzt hat man den Salat.
Meine Güte.
Denn eigentlich sollte...
Ich sagte, oh, freue mir, ne? Jetzt hat man den Salat.
Richtig, und eigentlich sollte ja der neue Präsident NHK umstrukturieren und das hat sowas von überhaupt nicht funktioniert. Es wurde halt immer teurer und die Schlange der Berater wurde immer länger.
Man hat es also nur verschlimmerbessert.
Ja.
Ja, das ist dieses Märchen, ne, von wegen, dass wenn du jemanden, der richtig Ahnung vom Geld machen, da reinsteckst, dann wird alles billiger für uns und läuft schneller, wird effizienter, ne? Das ist Blödsinn.
Ja, man könnte ja vielleicht jemanden zur Abwechslung mal nach Kompetenz aussuchen und nicht nach, wo hat er die richtigen Kontakte?
Ja, es ist so ein Kapitalismus-Märchen.
Das ist eben das Problem. Mhm. Und dementsprechend, ja, das erlebt man halt leider bei allen öffentlichen rechtlichen Sendern. Also es fällt halt wirklich auf und es fällt auch leider in Deutschland tatsächlich immer mehr auf. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, die Öffentlich-Rechtlichen zu verteufeln. Die haben tolle Sachen im Angebot. Die Dokus, die ZDF abliefert, Bombe. Ich liebe diese Dokus. Auf Traumschiff könnte ich allerdings verzichten. Aber zum Beispiel bei der Tagesschau fällt es auf, das kam jetzt bei der Republika ziemlich gut zur Geltung, dass teilweise die Berichterstattung extrem oberflächlich mittlerweile ist, weil man halt eben dieses blöde, wir müssen Klicks erzeugen, Spiel mitspielt, was totaler Blödsinn ist, weil das brauchen die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Die sollen informieren und müssen nicht, wir müssen unbedingt Platz 1 sein und bla und so und blub, das ist totaler Quatsch. Weil dann spielt man ja logischerweise das Klickspiel mit und dann ist man ungefähr so da, wo halt die normalen Verlage aus sind. Man kämpft halt mit Google anstelle, dass dann halt wirklich Informationen abliefert.
Bin mal gespannt, wie das mit NHK weitergeht. Ich meine, wenn sie es jetzt öffentlich gemacht haben, dann ist es so ein kleines bisschen ein Hilfeschrei, ne?
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Ja. Also wenn sie es jetzt schon öffentlich zugeben im Prinzip, dass da alles den Bach runtergeht, dann ist es mehr so ein Help me, please.
Ja. Es ist tatsächlich interessant, wie es weitergehen wird, weil es gibt momentan null Bewegung in der Politik, was das Thema angeht. Aber passieren muss halt irgendwann was, weil sonst doof gelaufen. Ich meine, es werden ja schon haufenweise Spartenkanäle jetzt abgeschaltet. Und das nächste, was da kommt, ist das Auslandsprogramm.
Puh.
Das wäre natürlich sehr traurig, weil die eigentlich ein sehr schönes Programm haben.
Ja, und dann fällt mir auf, über was sie jeden Monat schreiben kann. Mann. Denk doch mal an die armen Redakteure von Sumikal.
Ja, so.
So, Japans Lebensmittelbranche ist nicht besser als, nicht Lebensmittel, sondern Supermarktbranche, ist nicht besser als unsere, da muss man ganz ehrlich sagen. Wir kennen das ja hier aus Deutschland, dass wir so ein paar große Player haben, also Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, die halt fröhlich schön Druck auch auf die Lieferanten ausüben, dadurch Preise gestalten. Die Lieferanten gehen in der Regel immer mit weniger nach Hause, als es eigentlich wert ist und so weiter und so fort. Und das ist in Japan tatsächlich nicht anders. Gerade in dem Bereich der Billigsupermärkte. Ja, gibt es in Japan nämlich auch. Und da gibt es einen, der ist gerade der schnell wachsendste Laden oder die schnell wachsendste Supermarktkette in ganz Japan. Das ist nämlich Lopia. Die wächst, das ist der Wahnsinn. Und die verkauft zum Beispiel, also auch, sage ich jetzt mal, Lebensmittel, die kurz vorm Ablaufdatum stehen, halt um Längen günstiger oder krummes Obst und so weiter. Das sind ja alles Sachen, was ja zum Beispiel die, andere Läden in der Regel nicht machen. Ja, nun ist aber die Frage, wie habt ihr es eigentlich geschafft, so schnell zu wachsen? Und das hat die Wettbewerbsbehörde jetzt Anfang der Woche mal auf den Plan gerufen. Und die haben jetzt nämlich die Supermarktkette durchsucht, weil sich immer mehr Lieferanten beschwert haben, dass die zum Beispiel ran, ihre Mitarbeiter rangezogen worden sind, wenn es darum ging, neue Filialen zu eröffnen, dass man da helfen musste. Aber Geld gab es dafür nicht.
Okay, sind ihr da wirklich hingegangen und gesagt, wenn ihr weiter mit uns arbeiten möchtet, ja, dann greift uns unter die Arme. Mhm. Ach, meine Güte, hier sind wir bei Mafia-Gilde oder was?
Ja, so ungefähr.
Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, ne?
Also, dezent ausgedrückt, ja. Also, das ist schon so, okay.
Wenn es irgendwann mal überhaupt funktionieren könnte, ne?
Naja, man hat natürlich seine Marktmacht ausgenutzt. Ihr wollt verkaufen bei uns, kein Problem, aber dann spielt auch unseren Spielregeln. Ja. Das finden die Wettbewerbshüter natürlich nicht so wirklich in Ordnung und dementsprechend wird es dann demnächst wohl ganz schön knallen. Denn Japans Supermarktbranche ist allgemein, genauso wie unsere auch, halt in der Kritik deswegen. Denn Ausnutzen der Marktmacht ist da gang und gäbe.
Ja, das ist überall ein Problem. Bei Sachen, die die ganze Wirtschaft von Japan negativ betreffen. Ne? Zum Beispiel das 2024-Problem, die ganze Logistik- und Liefersache, ne? Wo unglaublich viele einfach davon abhängig sind, von davon, wie die die größeren Firmen einfach die Preise diktieren und ja, die Vorschriften machen.
Ja. Richtig. Gerade beim 2024-Problem ist das irrsinnig groß.
Also,
da war ja noch was.
Ja, es wäre echt schön, wenn dann hier so richtig durchgegriffen wird, weil wenn das irgendwie was bringt, dann hoffe ich doch, dass sich das dann noch so erweitert, ne, auf andere Bereiche.
Abwarten, wie die Geldkoffer fließen, das entscheidet sich noch.
Ja, ja, ich bin, ach Gott, mein Optimismus, ich kann ihn nicht ich muss ihn ein kleines bisschen beruhigen, aber er springt halt immer wieder hervor.
Ja gut, ich bin ja hier für den Pessimismus zuständig, ne?
Ja.
Passt schon. Nein, aber es ist tatsächlich gut, dass da endlich mal durchgegriffen wird, weil das nimmt teilweise Ausmaß an. Und das hier ist ein Ausmaß, also das, nee. Sowas geht halt einfach nicht. Weil vor allen Dingen, wir reden ja jetzt hier nicht von großen Zulieferern, jetzt Größe, weiß ich nicht, Milka oder keine Ahnung was, sondern wir reden hier vor allem von kleineren Unternehmen. Und die werden natürlich gnadenlos dadurch ausgenutzt. Und das geht einfach nicht. Die haben eh schon mit Kosten und so weiter zu kämpfen ohne Ende. Und der Arbeitnehmer sagt halt auch, Leute, wenn ich halt nicht von dem bezahlt werde, ja, dann bezahlt mich mein Chef halt, weil von irgendjemandem werde ich hier schon Geld sehen, also suche ich mir einen neuen Job. Und das ist in Japan mittlerweile ja wirklich gefährlich für Unternehmen.
Ja, besonders die vielen kleinen und mittleren, die leiden ja nur noch in letzter Zeit. Ne? Die können
Richtig.
Die nicht mitgehen bei der Lohnerhöhung. Sie haben massenweise Insolvenzen. Das steigt immer mehr. Das ist ja nicht gut.
Definitiv nicht. So, kommen wir mal zu deinem Lieblingsthema KI zurück. Ja, ich musste das Thema jetzt gerade noch raussuchen, weil du mit KI angefangen hast. Stell dich mal vor, ihr geht in ein Café. Eine KI analysiert eure Stimmung, ihr habt aber eigentlich habt Bock auf Ramen und bekommt dann Curry serviert, weil die KI sagt, nee, das hier entspricht seiner Stimmung.
Okay, also ich meine, das macht vielleicht für Leute Sinn, die halt echt nicht wissen, was sie bestellen wollen und auch nicht unbedingt immer das gleiche essen möchten, das gibt's ja halt auch, ne? Die starren dann eine halbe Stunde auf die Speisekarte und bestellen am Ende dann doch dasselbe, was sie seit drei Jahren essen.
Ich weiß, ich bin auch so schlimm.
Ich kann mich erinnern, dass es mal so ein Konzept, glaube ich, für Tees in Japan gab, also dass es so eine Teebar war und da konnte man dann auch irgendwie das so analysieren mit einem Fragebogen und dann hat man einen Tee gekriegt, der irgendwie zur Stimmung gepasst hat.
Ja, und in Japan, also speziell in Tokio, gibt es jetzt einen Test eines KI-Cafés und das serviert halt tatsächlich das Essen nach der Stimmung. Du bekommst also garantiert nie das, was du eigentlich essen möchtest. Nein, du bekommst genau das, was die KI sagt. Und wenn das nicht stimmt, ja, dann hast du Pech gehabt.
Ich finde es interessant.
Ja. Im Grunde ist es ja was sehr Nachvollziehbares. Das hat man auch in der Forschung jetzt mittlerweile sehr gut bestätigt. Entscheidungen treffen ist sehr anstrengend.
Ja, total.
Ja, Es ist eine heftige Belastung sogar. Viele Cafés laufen besser damit, wenn ihre Speisekarte nicht so gigantisch ist, ne?
Ja, das stimmt. Das sagt dir aber auch hier unsere Restauranttester. Ich habe den Namen vergessen, weil ich gucke die nicht. Aber die sagen das ja auch regelmäßig. Ja, das Ganze läuft halt so, du gehst halt eben ins Café, setzt dich hin, dann darfst du 15 Sekunden über deine Essensvorlieben sprechen und die KI analysiert dann deine Gesichtsausdrücke und die Tonlage deiner Stimme. Und anhand dessen kriegst du halt deine Mahlzeit.
Es ist,
also als Beispiel, ein Kunde, der halt Curry und Ramen haben wollte, hat dann stattdessen ein Makrelen-Sandwich mit Joghurtsoße und grüner Suppe bekommen.
Okay, also wenn du gerne abenteuerlich bist und die Würfel werfen lässt, weil im Endeffekt ist es das, ne? Du weißt nicht, was du bekommst, du kannst genauso gut Zufallsfaktor heute spielen.
Ne? Ja, definitiv. Aber es ist halt lustig, weil so, lass mir doch mal eine KI für uns entscheiden. Geben wir doch mal alles auf, was wir so haben. Und irgendwann haben wir Skynet.
Du, ich würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich kein bisschen was von einer KI oder so einem Modell hat, sondern einfach wirklich nur ein Ding ist, das einen Würfel wirft.
Ja. Das würde ich zumindest sehr lustig finden. Oder ist halt so ein, ach meine Güte, früher gab es doch im Internet immer so diese komischen Tests, so weiß ich nicht, welcher Star Wars Charakter bist du oder welches McDonald's, also ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich eher so nach dem Konzept.
Du meinst das Jamba-Abo?
Das weiß ich, ob das bei Jamba ist. Ich kenne das halt nur so, damals in der Schule gab es das halt irgendwie so im Internet, dann hat man das.
Aber habt ihr das mitbekommen mit der KI aus Indien? War das eine KI? Nee, das war.
Nee, es war eine US-KI, aber es war keine KI, weil indische Mitarbeiter die KI gespielt haben, ja.
Aber es war ja das absolut gehypte Unternehmen und so war zu geil.
Das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren schon öfters gehört, genau diese Nachricht, nur an anderer Stelle. Das ist so oft passiert, ne? Das ist unglaublich, weil. Das heißt ja einfach, dass die sich null Mühe gemacht haben, keine Experten hatten, sondern einfach alles gefaked haben, was viel mehr Mühe sich macht.
Naja, man merkt halt eben einfach, dass der KI-Markt gnadenlos überhyped ist, die Leute da einfach Geld reinpumpen wie bescheuert und man die ganz einfach ausnutzen kann.
Ja, und dass gleichzeitig die Leute denken, dass das ein Wunderwesen ist. Also nicht unbedingt alle hatten ja vielleicht irgendwie betrügerische Absichten, mussten dann aber halt feststellen, dass das, was sie vorhaben, so gar nicht funktioniert.
Jo. Ich sage jetzt mal lieber nichts zu dem, was da gestern in den USA los war. Nein. Aber ihr könnt ja mal googeln nach Liebeserklärung und ChatGPT. Jetzt ohne Scheiß, googelt mal danach, ihr lacht euch kringelig. So, das Gyu-Odori findet wieder statt. Das ist ein bekanntes Tanzfestival tatsächlich und seit 2018 gibt es da eine Tradition, dass 8 Polizisten zu Dancing Police ernannt werden und mittanzen bei dem Festival und gleichzeitig aber auch für Sicherheit sorgen sollen. Der Sinn dahinter ist für mich, dass man da nicht einfach nur Polizisten rumlaufen lässt, die Stimmung zerstören, sondern dass die Polizisten einfach da sind, aber keiner sie mitbekommt, weil sie halt eben tanzen. Und die haben jetzt tatsächlich 2 Wochen lang dafür trainiert, um eben ab dem 22. dort mitzutanzen.
Finde ich ja natürlich ganz charmant, aber wenn die halt für Sicherheit da sind, ist das, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, wenn die sich mit der Masse vermischen.
Ja, also keine abschreckende Wirkung hat es, ne? Du siehst nicht einfach da einen Polizisten und denkst dir, oh ja, ich benehme mich jetzt, ne?
Ja, vor allen Dingen sage ich immer so liebevoll, Yukata versus Hose. Das ist beim Laufen, glaube ich, ein gewaltiger Unterschied.
Ja.
Nein, aber tatsächlich haben die eine abschreckende Wirkung, denn sie sind da, man weiß aber nicht wo. Weil sie werden nicht vorgestellt kurz davor. Also auch wir verwenden übrigens bei unserem Artikel ein Bild von 2018. Das schreckt tatsächlich ab, weil irgendwo sind da Polizisten damit unter.
Ja, das mag vielleicht der Vorteil sein, aber ich meinte jetzt nicht mit Wiedererkennungswert, sondern dass die Bevölkerung die nicht erkennt. Also wenn dann wirklich ein Notfall ist, dann stehen sie halt da und denken sich, wer ist denn hier Polizist, bitte mal die Hand melden.
Weißt du, da kann man es ganz einfach machen. Schreien.
Ja, aber also ich will es jetzt, wie gesagt, nicht schlecht machen, aber ich denke mal, so in solchen Situationen wäre es gut, wenn so Ersthelfer und halt auch Beamte zu erkennen sind.
Ja, sind ja auch weiterhin. Das sind ja nicht die einzigen Polizisten und auch nicht, die da rumkrebsen. Das ist natürlich
was anderes.
Aber das ist halt eben eine Tradition geworden. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil die Polizei zeigt sich hier flexibel.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ne? Das hat schon was, finde ich.
Ja, man muss ja auch mal Spaß haben, ne?
Richtig. Spaß hat übrigens auch tatsächlich die Stadt Kusatsu. Denn die Stadt Kusatsu hat nämlich ein Problem. Es gibt ein berühmtes Onsen mit ähnlichen Namen. Und dementsprechend kommt das ständig zur Verwechslung. Das Blöde ist, diese Stadt hat gar keinen Onsen, also keine heiße Quelle, nix. Und trotzdem gibt es ständig Anrufe, die halt nachfragen oder auch verirrte Touristen, die halt eigentlich ein Bad wollen, aber dann da stehen und denken, oh, verdammt. Und da hat man sich jetzt gedacht, oh, na ja, daraus können wir doch ein PR-Konzept machen. Und man hat jetzt Manju entwickelt. Und zwar keine Onsen-Manju.
Ah, okay. Ja, das war auch so typisch Japan aus so einer Situation, was mit Marketing zu machen, oder?
Richtig, ganz genau. Weil klar, natürlich ist ein Onsen ist ja ein Tourismusbringer, das ist einfach Fakt. Ne? Aber dass man dann halt so kreativ drauf reagiert, finde ich schon ziemlich cool.
Ich finde es auch lustig. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass sich Leute in Japan versehentlich verfahren, weil sie irgendwelche Touristenziele vertauscht haben. Ich erinnere mich an ein gewisses Skigebiet.
Ja.
Und auch ein, glaube ich, ein Dorf hatte öfter mal damit zu kämpfen, dass Leute da irgendwie gelandet sind, obwohl sie gar nicht dahin wollten. Naja.
Nee, und eine Sprecherin der Tourismusabteilung der Stadt sagte halt, es tut uns halt immer sehr leid, wenn die Leute extra herkommen, aber jetzt können sie wenigstens ein originelles Souvenir mitnehmen.
Ja, dann
ich weiß
übrigens
jetzt nicht, ob das Galgenhumor war oder ob das ist, aber naja.
Ja, ich glaube, ich würde mich auch besser fühlen, wenn ich irgendwo im Samt-Nimmerlein rauskomme und dann wenigstens einen Snack habe. Ja. Wenn ich denn noch auf dem Rückweg verschnabulieren kann.
Also ich empfinde das schon als nett, weil wenn du einen Fehler gemacht hast, dann hilft es, wenn man gemeinsam darüber lachen kann.
Ja, natürlich.
Und es ist ja nicht so, als ob das ein Ding ist, dass du dein Leben mit dir rumschleppst. Du isst das Ding, ja? Hoffe ich. Also,
oder deine Freunde essen es, ne?
Naja, hinzu kommt halt, es ist auch eine kreative Idee, wenn man eben einfach eine kleine Stadt ist, die eben nicht irgendwas Touristisches im Angebot hat, um sich halt so ein bisschen in Richtung, hallo, wir sind auch noch da, zu schieben. Das machen ja immer mehr kleinere Städte in Japan tatsächlich, dass sie halt irgendwie was Spezielles, Lokales produzieren, um eben Touristen anzulocken. Und das Konzept funktioniert. Mhm. Hatten wir ja letztens auch drüber gesprochen, über Sandwiches.
Yes, yes.
Also von der Idee her, boah, es hat was, ne?
Ich find's cool, dass man, wie gesagt, man ist kreative Lösungen für kreative Probleme.
So, und dann gibt's einen Trend in Japan. Und das haben uns auch komischerweise tatsächlich sehr viele Japanreisende berichtet, nachdem wir den Artikel rausgebracht haben. Denn die sogenannten stoßenden Männer. Okay, um es kurz zu erklären.
Ja.
In Japan gibt es immer mehr Menschen, die halt rücksichtslos Passanten umstoßen. Und die werden halt zu einem Problem.
Ja, das ist ein Problem, das existiert schon recht lange, wenn man es vorsichtig ausdrücken kann. Aber es hat ja zugenommen und es bekommt auch viel mehr Aufmerksamkeit, weil halt auch jetzt Touristen davon betroffen sind. Man muss übrigens dazu sagen, dass die Täter, in Anführungsstrichen, meistens Männer sind und die Opfer meistens auch Frauen. Und ja, dann macht man halt die Ellenbogen hoch und dann wird halt einfach willkürlich gerempelt. Und da gibt es keinen genaueren Hintergrund anscheinend.
Nö, es gibt keinen wirklichen Grund dafür.
Stress machen.
Ja, kann man so sagen. Und das Ganze nimmt halt mittlerweile gefährliche Ausmaße an. Zum Beispiel im April 2024 wurde ein Oberschüler, der mit dem Fahrrad unterwegs war, angerempelt. Dadurch kam er halt zu Fall, hat sich eben verletzt und stellt sich heraus, der Täter war ein 50-jähriger Professor.
Meine Güte. Ja, das ist irgendwie, fällt in dieselbe Schublade von sich den Frust ablassen und damit davonkommen. Ne?
Übrigens, der Mann wurde Ende Mai diesen Jahres zum dritten Mal wegen Körperverletzung angezeigt.
Ja, also der kam nicht damit davon, Gott sei Dank. Aber ich schätze mal, eine ganze Menge Leute, besonders wenn sie es irgendwo in der Menschenmenge machen, die reden sich dann raus oder verkrümeln sich. Und ja, ich meine, die werden den Leuten wahrscheinlich nicht hinterherrennen, die meisten.
Ja, vor allem, man kann sich ja noch nicht mal sicher sein, was ist denn, wenn das wirklich aus Versehen passiert ist, ne?
Ja.
Also, dass das dann irgendwie gewollt ist, kriegt man ja dann nur mit, wenn dann halt lauter Leute angerempelt werden. Und ja, und vor allem als Tourist, wenn du zur Polizei gehst, dann sagst du ja, weiß ich nicht, der Typ, der hat mich jetzt aggressiv angerempelt, dann kriegt der wahrscheinlich einen Lachenfall, ne? Also,
mitunter.
Das wird wahrscheinlich nicht besonders ernst genommen bei Ausländern.
Nee, definitiv nicht. Man muss aber auch dazu sagen, das Ganze nimmt halt wirklich übelste Ausmaße an, dass es mittlerweile schon viele Frauen vor allen Dingen gibt, die halt sagen, die sind in Orten oder in Gegenden, wo es bekannt ist, dass solche Leute da rumrennen, nur noch mit gezücktem Handy unterwegs, weil das einfach zu gefährlich ist.
Meine Güte, das wird eine ähnliche Pandemie wie die Belästigung durch Kunden, ne?
Mhm.
Was ein Unsinn, ey.
Man darf übrigens Verteidigungsmaßnahmen offiziell dagegen ergreifen, denn rechtlich gesehen ist es nämlich eine Form der Körperverletzung.
Also wenn es gewollt ist, wenn es versehentlich ist, wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, aber wenn es gewollt ist, merkst du den Unterschied zwischen versehentlich.
Ja, also ich habe mal ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob es aus Japan oder aus Korea kam, weil in Korea das durchaus auch mittlerweile eine Masche ist, gerade halt bei den der doch sehr starken Anti-Feministen-Bewegung, was auch sehr traurig ist. Und die gehen da mit einer Wucht vor. Also das ist das, wenn du klein und zierlich bist, das kann dich aus den Schuhen hauen, ne? Und das ist gefährlich.
Das ist super gefährlich.
Ach, ich verstehe solche Leute nicht.
Nee.
Fragile Männlichkeit, wer versteht sie schon?
Na, es ist nicht nur das eine, es ist irgendwie, wird systematisch der Druck aufgebaut und dann entlädt er sich irgendwo. Also es ist, ich will nicht sagen, dass das alles irgendwie ein Ziel und Zweck hat, aber irgendwie die Gesellschaft hat einige riesige Problemherde, ne?
Ja.
Die definitiv. Das alles, wo das alles brodelt.
Ja. So, und damit wir euch jetzt aber nicht mit einer schlechten Nachricht den Podcast beenden lassen, haben wir noch eine interessante Nachricht. Die ist tatsächlich auch nicht kurios, denn man hat Japans älteste Eisenbahnbrücke, die noch genutzt wird, gefunden. Und die steht in Osaka, und zwar genau in Kumatori. Und das ist halt tatsächlich nach neuesten Erkenntnissen, also das hat jetzt eine Forschergruppe herausgefunden, die älteste noch genutzte Eisenbahnbrücke Japans.
Hm, interessant.
Ja, die steht mittlerweile auf der Nationalstraße 170, also da überquert sie. Und ursprünglich wurde diese Brücke 1847 auf der damaligen Bahnstrecke zwischen Kobe und Osaka gebaut. Und ist also die zweitälteste Eisenbahnverbindung im Land. Und damit ist diese Brücke ein bedeutendes Relikt der frühen japanischen Eisenbahnentwicklung.
Meine Güte.
Ja.
Also, na, logischerweise wurde die im Laufe der Jahre öfters mal renoviert, schätze ich mal.
Ja, natürlich. Aber wobei größtenteils das alte Material noch vorhanden ist. Der Stahl stammt übrigens aus Großbritannien, weil in Japan konnte man diesen Stahl damals noch gar nicht herstellen.
Nee. Japan ist sowieso immer schon so ein bisschen ressourcenarm gewesen, was so Industriesachen angeht. Da haben die Meister immer importiert, das Eisen und alles.
Ne? Mhm.
Nee, aber ich finde das sehr faszinierend, vor allem, ich meine, wir hören immer davon, dass in Japan so langsam die Brücken alle auseinanderbröseln oder halt ganz beseitigt werden, weil sie einfach nicht mehr gebraucht werden. Aber es ist schön, dass dann so ein Relikt dann so lange überlebt hat und die sieht auch eigentlich auch noch ziemlich gut aus. Ne? Also
ja, ne?
Es ist jetzt nicht, dass die irgendwie verwahrlost wäre, auch wenn sie natürlich noch genutzt wird, aber gibt es ja auch. Das ist eigentlich also ein schönes Stückchen.
Sie ist keine, Eisenbahnbrücke mehr, ne? Aber ja, das ist faszinierend. Gerade die ganz alten Dinger, die halten halt immer noch. Die neuen fallen auseinander.
Früher war alles besser.
Genau.
Naja, das wollen wir jetzt so auch nicht sagen, ne?
Naja. Aber nee, es gibt dann die Ausnahmefalle, ne? Wenn einer mal was richtig Ordentliches hingeklatzt hat, dann hebt es.
Ja, definitiv. Ne, und ich meine, es ist halt, ja, Zeugnis früherer Industriearchitektur in Japan.
Eigentlich auch ein sehr faszinierendes Kapitel in Japan. Schade, dass davon leider auch in vielen Ecken nicht mehr so viel übrig ist.
Ja, das stimmt allerdings. Aber gut, es war ja auch die Zeit, wo Japan sich ganz extrem gewandelt hat, ne?
Deswegen meine ich, es ist ein sehr faszinierendes Stück. Da sind halt wirklich zwei Welten aufeinander getroffen. Natürlich die Leute, die traditionell weiter so leben wollten, und das auch wahrscheinlich getan haben, und halt natürlich die gerade rasante Industrialisierung und vor allem auch der Einfluss vom Westen. Also es ist ein sehr interessantes Stückchen Geschichte.
Du hast gerade genau das beschrieben, was im Film Shogun tatsächlich stimmt. Der Rest ist erfunden.
Naja, also ich meine, es ist ja einfach nur Geschichte. Das ist ja jetzt nicht irgendwie Fantasie oder so.
Nein, natürlich nicht. Nein, es ist tatsächlich ein sehr interessantes Kapitel, weil es war ja ein heftiger Umbruch.
Mhm. Wirklich ist auch sehr beliebt in Unterhaltungsmedien. Unglaublich viele Mangas, Animes und Fernsehserien etc. dazu.
Ja. Lohnt sich mit zu befassen. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wir sind jetzt halb geschmolzen. Yay. Also ich zumindestens. Wie immer, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann geht auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was Neues für euch. Ansonsten verglüht nicht. Habt eine schöne Woche. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Das würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.